funciona, ela diz, não, eu deixo o check-in no lugar, e não, ah, você vai mandar a cabeça.
Kleber X. Einsicht, Hintergrund, Zusammenhang. Heute zum Thema Auto. Gestaltung der Sendung Robert Scheidel und Carsten Peter Zimmermann. Moderation Carsten Peter Zimmermann.
Ich bin gerade dabei, einen Artikel vorzubereiten, wo ich Henry Ford mit Elon Musk vergleiche. Henry Ford gilt ja als quasi der Begründer unserer auf Massenkonsum orientierten Auto- und Konsumkultur im Allgemeinen. Und was schon weniger bekannt ist, ist, dass Henry Ford auch einer der größten Unterstützer Hitlers war.
Lärm, Stau, Umweltverschmutzung. Das Automobil ist für uns heute ein selbstverständlicher Bestandteil des täglichen Lebens. Gedanklich ein ständiger Begleiter auf der Straße oder in der Werbung. So normal wie Tag und Nacht, so begehrt, dass gefühlt die halbe Welt bereit ist, für dieses Objekt der Begierde viele Stunden kostbarer Lebenszeit zu investieren. Doch die große Freiheit, die in der Werbung und in Metabotschaften verbreitet wird, garantiert das Auto selten. Es ist vor allem eine teure Form der Fortbewegung. Eine Form, die den Platzmangel in modernen Städten noch verschärft und die Lebensqualität der Bewohner derart mindert, dass Politiker ganze Straßenzüge in Fußgänger- und Begegnungszonen umwandeln. So etwa in Paris, wo die sozialistische Bürgermeisterin Anne Hidalgo seit ihrem Amtsantritt 2014 konsequent das Ziel verfolgt, den Autoverkehr aus der Stadt zu verbannen. Die Schnellstraßen entlang der Seen hat sie durch Flaniermeilen ersetzt. Das historische Zentrum präsentiert sich heute autofrei. Im März 2025 stimmte die Pariser Bevölkerung mit großer Mehrheit für die Begrünung von 500 Straßen. Rund 10.000 Parkplätze fallen dadurch weg. Bereits ein Jahr zuvor beschlossen die Pariser einen erhöhten Parktarif für Geländelimousinen, jene auch in Österreich so heiß geliebten SUVs. Und in Wien? Ja, in Wien beklagt beispielsweise die FPÖ die Vernichtung von Parkplätzen zugunsten von Bäumen und Radwegen. Woher stammt diese Affenliebe zur Bewegungsprothese Automobil? In seinem Buch »Das Auto und die ökologische Katastrophe« hinterfragt der Philosoph und Künstler Kilian Jörg den Zugang des Menschen zum Automobil an sich. Der moderne Mensch der westlichen Welt baut seine Lebensweise rund um das Blech auf Rädern. Die Infrastruktur ländlicher Regionen beginnt mit autogerechten Schnellstraßen. Supermärkte haben wie selbstverständlich Parkplätze und ganze Einkaufszentren werden von vornherein für Autofahrer konzipiert. Aber all das sind keine Naturgesetze. Der Homo sapiens hat den größten Teil seiner Evolution in kleinen Gruppen ohne Automobil verbracht. Und das nicht unglücklich. Sollten uns die Herausforderungen der Gegenwart nicht mahnend daran erinnern? Oder sind wir schon so dumm, dass wir es nicht mehr merken? Unsere Liebe gilt längst nicht mehr uns und unseren Mitmenschen, schon gar nicht, wenn diese Fußgänger sind. Wir lieben nur noch das Auto. Und diese Liebe ist nicht vernünftig.
Ich würde sagen, es ist eine toxische Liebesbeziehung, die auch eine gemachte ist. Ich glaube, das übersieht man immer. Also man sieht diese Liebe als gegeben an und übersieht, dass da ein Jahrhundert Marketing, um es höflich zu sagen, oder Brainwashing, um es anders zu sagen, stattgefunden hat, wo auch ganz viel Zerstörung von Alternativen passiert ist, die uns jetzt auch das Auto quasi aufzwingen, die Liebe zum Auto. Also wenn ich 20 Jahre gezwungen bin, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren oder sowas, werde ich mich auch irgendwann mit der Maschine, wo ich 2 Stunden drin bin, identifizieren. Besonders wenn die gesamte Popkultur, die stromlinienförmig des Autos, das Design, alles darauf eingerichtet ist. Also unsere ganze moderne Lebenswelt ist ja darauf eingerichtet, dass das Auto Platz hat, dass es geil ist, mit dem Auto zu fahren, zu Kosten aller anderen zum Beispiel in der Stadt. Das heißt, wir werden quasi zu dieser Liebe gezwungen und ich glaube aber, dass wir eingedenk der ökologischen Katastrophe und ein paar andere Themen schon langsam so in die toxische Krisenphase dieser Beziehung kommen. So. Also sie ist, glaube ich, nicht mehr so unproblematisch, wie sie das mal vielleicht vor 20, 30 Jahren war.
Hm? Weil die Autos zu viel Ressourcen verbrauchen, weil sie zu viel Abgase ausstoßen.
Das ist der majoritäre Diskurs, würde ich sagen, also der Mainstream-Diskurs. Ich glaube, da ist darunter, glaube ich, noch viel mehr Tiefgründiges von einfach so Gefühl. Also ich glaube, niemand fühlt sich jetzt wirklich instinktiv wohl am Gürtel irgendwie, wenn da Rush Hour ist oder sowas. Und ich glaube, da im Mediendiskurs schon langsam ganz viel Wissen von ökologischen Krise etc. da ist, kann man das damit verbinden. Also von das, was der Körper eigentlich schrecklich findet, gerade da am Gürtel, kann man jetzt irgendwie mit dem Wissen der ökologischen Krise damit verbinden und es damit quasi auch politisieren und verneinen. Wo vielleicht in den 70er Jahren du nur dastandst als primitiver Mensch, der in die Steinzeit zurück will oder sowas. Jetzt kann man sehen, oh, das ist eigentlich vielleicht das Sichtbarste in unserer Stadt, in unserer normalen Lebenswelt, woran man die ökologische Katastrophe noch so alltäglich festmachen kann.
Aber man hat den Eindruck einer Alternativlosigkeit. Es gibt zwar Ansätze, wo gesagt wird, man könnte in diese Richtung arbeiten, aber dann heißt es ganz schnell, ja, das ist unmöglich, es ist nicht finanzierbar, das dauert Jahre und beginnen wir doch einfach mal mit Elektroautos.
Genau, also ich glaube, also ich schaue mir ein bisschen die Genese dieser Geschichte der Alternativlosigkeit an in meinem Buch und da ich Philosophin bin, also ich verwende gerne das They-Them-Pronomen, gehe ich halt zurück in die Geschichte, in die philosophische Geschichte der Neuzeit und schaue eigentlich an, was sind so die Bedingungen der Möglichkeit, dass das Auto eigentlich eine so eine große Identifikationsfläche für moderne Menschen wird. Und also ich schaue mir Philosophinnen, eigentlich nur Philosophen, es sind Männer in der patriarchalen Moderne, die gewisse Weichenstellungen machen von was ist Natur, was ist Kultur, was stark getrennt wird, was ist Körper, was ist Geist. Und was ich glaube, darauf kann ich jetzt nicht sehr im Detail eingehen, versuche im Buch herauszuarbeiten, ist, dass durch dieses philosophische Erbe das Auto attraktiv ist irgendwie. Weil quasi unser moderner Subjektbegriff, wo eine gewisse Art von Freiheit, eine gewisse Lesart von Autonomie, vom guten Leben etc. Mit eingeschrieben ist, das kann man im Auto quasi als Konsumprodukt konsumieren, genießen. Ich finde es zum Beispiel interessant, dass man, wenn man sich so die Geschichte der realen sozialistischen Staatsversuche anzusehen, dass dieses Freiheitsversprechen, was damals noch versucht wurde, sozialistisch zu lösen, wo das zusammengebrochen ist, sind die Automärkte extrem hochgefahren. Also wo vielleicht auch so die kollektive Lösung eine Alternative zum Kapitalismus unmöglich wird, wird das Auto, also vielleicht sage ich mal so individuelle Lösung von Freiheitsversprechen etc. etc. viel attraktiver.
Unser Lebensstil müsse sich aber ändern. Und zwar in eine Richtung ändern, die vielleicht etwas natürlicher ist, wenn man das Auto weniger in den Alltag als fixen Bestandteil einbindet.
Es geht eben nicht um ein Zurück in einen Urzustand, der immer nur eine Fantasie ist, eine Projektion von herrschenden Bedingungen, sondern eher eine Frage von, wie lässt sich ein Fortschritt definieren, der ein Fortschritt von Lebensqualität ist, der aber auch in Balance ist mit den planetaren Verhältnissen, wie wir sie mittlerweile wissenschaftlich ziemlich gut herausfinden können.
Kilian Jörg analysiert in seinem Buch das Verharren in der ökologischen Katastrophe. Er schreibt: Der moderne Lebensstil mit seinem Versprechen des guten Lebens scheint so resilient zu sein, dass dieser sich höchstens in einen grün angestrichenen Tesla versetzen lässt. Die Grundstrukturen von Mobilität, Arbeitswelt, Geschlechterrollen, Stadtplanung, Landnutzung und Umweltverhältnis bleiben aber unverändert. Und so rast man eben mit einem elektrischen Motor in den Abgrund.
Ich glaube, es geht mir darum, dass eben selbst das, was so am Horizont als Lösungsangebote erscheinen, eigentlich Teil eines größeren Feedback-Schleife sind, die das Problem weiter verhärten. So. Also gutes Beispiel sind die Elektroautos, wo gerade überall gepredigt wird, dass das wird die Lösung sein, wir müssen nur alles elektrifizieren und weiter geht's etc. Dass das Problem nicht im Ansatz löst, da wir weiter so Ressourcen, also sogar unsere Ressourcenabhängigkeit steigern, aufgrund von seltenen Erden, aufgrund von Lithium etc., wo ja ganz neue Extraktivismen entstehen, dass zum Beispiel auch, um nur ein Beispiel zu nennen, die Feinstaubbelastung nicht wirklich merklich abnimmt, die ja das hauptsächlich krebserregende ist in unseren städtischen Environments, Umwelten, weil das meiste von Feinstaub durch Reifenabrieb und Kies etc. kommt und nicht vom Abgas des Verbrenners etc. Das könnten wir jetzt noch tausend andere Beispiele nennen, aber das Problem löst sich nicht wirklich. Aber weil es eben so einzementiert wird, im wahrsten Sinne des Wortes, erscheint quasi das, was sich als Lösung anbietet, ist eigentlich tatsächlich tiefergründig das Problem. Damit sind wir so quasi in einer Schleife gefangen, die, glaube ich, auch zu ganz viel Ressentiment und Frustration führt, wo man sich auf einmal eigentlich identifiziert mit dem, was man auch auf einer höheren Ebene weiß, dass es schlecht ist.
Wie beurteilt Kilian Jörg die Bestrebungen, auf Autobahnen das Tempolimit auf 150 km/h anzuheben?
Ich glaube, ich weiß jeder, dass das einerseits katastrophal ist, ökologisch gesehen, auch so ein bisschen lächerlich, weil realitär ja eh die meisten schon 145 fahren oder so, wenn 130 ist. Also es geht eigentlich viel mehr um Symbolpolitik. Aber ich glaube, auf einer tieferen Ebene sieht man auch, dass halt, ich sag mal, die Lösung Tempo 100, wie sie sich jetzt anbietet, die ist extrem frustrierend. Also man weiß das ja selber, wenn man auf einer Autobahn fährt, da ist einfach alles aus dem Weg geräumt. Wenn man da 100 oder 80 fährt, man kommt sich einfach viel zu langsam vor. Das ist total frustrierend. Und da verstehe ich auch als bekennender Autohasser, warum das frustriert, warum ich dann irgendwie die FPÖ, die mir 150 verspricht, irgendwie attraktiv findet. Auch wenn ich rational weiß, okay, für die Umwelt wäre es besser, wenn ich langsam fahre. Wenn unsere Umwelt durch 50 Jahre reinen Mobilitätsfokus auf Automobilismus so umgebaut ist, dass das Auto einfach vollkommen reibungslos durch die Landschaft brausen kann und wir es dann erst haben, glaube ich, setzen wir da zu spät an, sondern wir müssen wirklich unser Umweltverhältnis, wie wir unsere Landschaft gestalten und umgestalten, neu denken, damit man da rauskommt aus diesem Verharren.
Während für die Antriebsformen des 20. Jahrhunderts Erdöl die bestimmende Ressource war, sind es heute seltene Erden wie Lithium, Cerium, Yttrium, die im Zentrum der Begehrlichkeiten von Industrie und Großmächten stehen. Das Muster der Ausbeutung bleibt gleich, wie zum Beispiel der aktuelle Streit um Grönland zeigt. Welche Rolle spielen Elektroautos in der Zukunft?
Auch wenn bei dieser größeren Perspektive jetzt nicht das Elektroauto komplett außen vor bleibt, würde ich sagen, sondern es ist auch eher eine Frage von welches Elektroauto. Also auch das versuche ich in meinem Buch genauer darzustellen, dass wenn wir halt immer nur von dem Elektroauto mit Substantiv reden, wir uns nicht genau die Frage stellen, von welches Elektroauto. Ist das ein Elektroauto, was als autonomes Taxi in einem begrenzten Bereich die Oma zum Supermarkt fahren kann, um mal so ein populistisches Beispiel zu nennen? Oder ist das so der geile Tesla irgendwie, der genauso ausschaut wie ein SUV und auch letztendlich genauso funktioniert? Und man sieht ja mittlerweile relativ klar, was für eine Art von faschistischer Männlichkeit sich da auch hinter Tesla aufgebahrt etc. Also ich glaube, die Frage ist halt, welches Elektroauto? Aber da muss halt zuerst die Frage sein von, was ist die gesellschaftliche Form und wie nehmen wir ihr Mobilitätsbedürfnis ernst? Weil zurzeit leben wir in einer Gesellschaft, wo Mobilität jetzt nicht aus, sag ich mal, sowas einem inhärenten Wunsch der Lust von Menschen entsteht, sondern auferzwungen ist durch kapitalistische Lohnarbeitsverhältnisse. Also der meiste Verkehr entsteht ja durch Pendelbewegungen. Erkennt man jeden Tag, wenn man um 8 in der Früh und um 5 am Abend durch die Stadt ist, dann ist einfach alles voll von Autos, so am Wochenende nicht. Das heißt, wenn man unsere gesellschaftliche Organisationsform, die natürlich Kapitalismus etc. Mit einbezieht, wenn man die mitbedenkt, dann glaube ich, kann man auch anders drüber nachdenken, wie organisieren wir Mobilität, und dann stellt sich erst, sage ich, sekundär die Frage von, was für einen Antrieb hat die. Oft wäre es dann vielleicht sogar klüger, das olle Auto, was 40 Jahre alt ist, aber einen Verbrenner hat, weiter zu verwenden, als ein neues Elektroauto zu bauen, wo dass sich die Produktion vielleicht eher in kleine Elektroautos umstellen sollte, ist sowieso klar. Das ist ein extrem komplexes Thema, weil, glaube ich, die europäische Autoindustrie eh verloren ist, weil China weit voran ist dabei. Das will halt niemand wahrhaben, deswegen retten wir das noch 20 Jahre zu extrem viel Kosten. Genau, aber das sind, ich glaube, man darf die Frage der technischen Lösung nicht von der gesellschaftlichen Form, in der diese technische Lösung dann implementiert werden soll, trennen. Sonst kommt man halt in Scheindebatten.
Apropos Faschismus. Fritz Todt, bereits 1922 NSDAP-Mitglied und ab 1940 als Reichsminister für die gesamte deutsche Kriegswirtschaft zuständig, verankerte das Automobil fest in den arischen Genen. Er tönte damals inbrünstig: Unserem nationalsozialistischen Wesen entspricht die neue Straße Adolf Hitlers, die Autobahn.
Ich bin gerade dabei, einen Artikel vorzubereiten, wo ich Henry Ford mit Elon Musk vergleiche. Henry Ford gilt ja als quasi der Begründer unserer auf Massenkonsum orientierten Auto- und Konsumkultur im Allgemeinen. Und was schon weniger bekannt ist, ist, dass Henry Ford auch einer der größten Unterstützer Hitlers war. Also der hat nicht nur die NSDAP finanziell unterstützt, sondern auch Mein Kampf und die Protokolle der Weisen von Zion, als eine der krassesten Hetzschrift- und Verschwörungstheorien gegen Jüdinnen, ins Englische übersetzen lassen. Und Henry Ford ist ja kein Einzelfall. Also die Autoindustrie in den 20er, 30er Jahren stand massiv hinter Hitler oder auch Mussolini in Italien, um ein anderes faschistisches Regime zu nennen. Und tatsächlich, und das, auch das arbeite ich in meinem Buch auf, war Autoindustrie und Autoinfrastruktur, glaube ich, so ein ganz wesentliches Element im Brückenschlag, den der Faschismus baut zwischen den Interessen des Großkapitals und den Arbeiterinnen, die die nationalsozialistische Partei ja auch vorgibt zu vertreten. So. Und da war eben das Versprechen, dass alle, auch der kleine Mann, der kleine arbeitende Mann, das war übrigens nur der Mann, ein Auto bekommt. Das hieß der Kraft durch Freudewagen, wurde von Ferdinand Porsche entworfen und ist, was wurde dann aber erst im Nachkrieg wirklich massentauglich produktionsfähig, was heute der VW Käfer ist. Das heißt, das Versprechen eines Autos für jeder Mann, wieder Mann hier unterstrichen, ist in Europa ein Erbe des Faschismus, welches, und das ist meine recht starke These, die ich in meinem Buch aufbaue, ohne diesen faschistischen Intervall sich, glaube ich, in Europa so nie etabliert hätte. Weil eine Demokratie hätte nie so massiv Autobahnen und Autoinfrastruktur ausgebaut, wie es der Faschismus in zuerst Italien, der war ja zuerst dort, und dann Deutschland gemacht hat. Und ohne entsprechende Autoinfrastruktur, Deutschland war bekanntlich das erste Land der Welt, welches ein vernünftiges unter Anführungszeichen Autobahnnetz hatte, ohne das findet sich gar keinen Absatzmarkt dafür. Warum soll ich ein Auto kaufen, wenn ich damit nirgendwo hinfahren kann oder nur durch so nervige Erdwege, wo alles rumpelt etc. So. Und diese Zahl, die mich extrem fasziniert, ist, dass 1933 0,2% der Bevölkerung in der Weimarer Republik ein Auto besaßen. Das heißt, eine demokratische Regierung in der Weimarer Republik hätte nie massiv Autobahnen ausgebaut. Aber es war dieser Brückenschlag, dass einerseits halt sich Hitler als der Kämpfer für den kleinen deutschen Mann gerieren konnte, andererseits aber eben doch Unterstützung vom Großkapital bekommen hat, weil die halt wussten, dass wenn wir mit der NSDAP paktieren, die zwar ein bisschen nervig und pöbelig sind, ist es immer noch besser, als wenn wir mit der KPD oder der SPD damals paktieren, die halt wirklich an unsere Privilegien gehen wollen. Das heißt, also ich glaube, dieser Brückenschlag zwischen eher Kleinbürgertum, welches sehr von Frust und Ressentiment durch den Kapitalismus beladen ist, und dem Großindustriellen, die Faschistinnen, die dieses Ressentiment bedienen, unterstützen finanziell. Ohne diese finanzielle Unterstützung würden sie auch gar nicht so groß werden. Das zieht sich bis in die Gegenwart. Sieht man jetzt ganz deutlich, dass Elon Musk finanziell wie persönlich die AfD unterstützt. So. Da ist auch wieder das Interesse von dem reichsten Mann der Welt, lieber dieses Ressentiment-Potenzial zu bedienen, als wirkliche Veränderung voranzutreiben.
Und von welchen Beispielen die Hoffnung machen, weiß Kilian Jörg zu berichten?
Paris ist, was ja sehr, sehr prominent ist im Mobilitätsdiskurs, ist schon ein wunderbares Beispiel, weil da wirklich krass etwas passiert. Also ich kenne Paris ganz gut, weil ich Familie in Paris habe. Also ich kenne es seit meiner Kindheit. Wenn ich mit 18 mit dem Fahrrad über die Bastille gefahren bin, war das quasi ein Selbstmordkommando. Mittlerweile kommst du dir als Autofahrer komplett deplatziert dort vor. Also da ist so massiv was entstanden, dass, um vielleicht auf das Beispiel von 150, vom Tempo 150 zurückzukommen, dort bist du nicht mehr frustriert, wenn du nicht 50 oder sowas fahren kannst, weil du merkst einfach, dass du in einer so engen Stadt wie Paris in einer Mordmaschine, in einer viel zu großen Mordmaschine sitzt, wenn du da durchfährst, weil die Stadt eben baulich so geändert wurde. Und das wird weiter vorangetrieben. Und das finde ich wirklich imposant. Und da ist auch eine schöne Schnittstelle zwischen, sag ich mal, offizieller Politik, also auf städtischer Ebene hier von immerhin 20 Millionen und, sag ich mal, eher anarchistischen, aktivistischen Milieus, weil es gibt von Genossinnen von mir, vom Institut Momentum, die ich auch im Buch erwähne, mittlerweile Entwurf, wie die Ile-de-France 2050 gänzlich ohne Autos aussehen könnte. Und darüber reden wir jetzt nicht mehr nur über die Stadt Paris, sondern um die Ile-de-France, was ein Bundesland um Paris ist, vielleicht vergleichbar wie Niederösterreich. Also wirklich ein Riesenbundesland, wie man das autofrei gestalten könnte. Das ist unter den aktuellen Bedingungen natürlich noch komplett utopisch. oder sagen wir mal unrealistisch, aber dass diese Entwürfe schon in den Schubladen sind und dieser Entwurf, den ich da anspreche, der wurde immerhin von der SNCF, also der staatlichen Bahn, mitfinanziert, dass das da ist, wird unter der Verschärfung der Krisen, die wir sicherlich erleben werden, glaube ich, ein entscheidender Faktor sein, dass sich was in diese Richtung weiterentwickeln kann.
Sie hörten in unserem Podcast den Philosophen und Künstler Kilian Jörg. Eine ausführliche Rezension zu seinem Buch »Das Auto« und seine ökologische Katastrophe finden Sie auf unserer Website kleberx.at.